Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Der biblische Schöpfungsbericht Hauptteil 1.
Die Bibel hat schon immer gelehrt, dass das Licht sich bewegt. Und zwar ziemlich schnell, ja? Wenigstens heute ist es so, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ich sage das darum, weil wir haben überhaupt keinen Beweis dafür, dass es in der Vergangenheit immer gleich schnell war. Und das kann übrigens sehr große Auswirkungen haben, auch für die ganze Physik. Und auch zum Beispiel für die Datierungsmethoden, mit denen man Milliarden Jahre bekommt. Da geht man immer davon aus, dass das Licht immer gleich schnell war. Und wenn man aber denkt, dass es hier Änderungen gab, gibt es totale Änderungen für alle Zerfallereignisse auch in der Physik im Zusammenhang mit unstabilen Atomen. Ja gut, also das nur so nebenbei. Also hier geht es um Licht an sich, das aus der Gegenwart Gottes leuchtet. Und der Tag wird bestimmt durch eine Periode von Licht, eine Periode von Dunkelheit. Die Sonne erscheint erst am vierten Tag, aber der Tag ist ja eigentlich bestimmt durch die Rotation der Erde. Ja? Und das Licht, das eben lokal auf eine Hälfte der Erde leuchtet. Und so ist also die Länge des Tages bestimmt durch die Rotation. Ja gut, dann gehen wir weiter zum zweiten Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend. Und es ward Morgen, zweiter Tag. Da ist nun die Schwierigkeit, der Ausdruck übersetzt mit Ausdehnung, in anderen Bibeln mit Feste. Ich habe auf dem Skript erklärt, es geht hier um das Wort Rakia. Das kommt von der Wurzel Raka, blätten, breitschlagen, dünnschlagen. Und so bezeichnet Rakia etwas sehr Dünnes und weit Ausgebreitetes, das Gott anschließend Shamayim nennt, Himmel. Nun, hier geht es um die Atmosphäre. Den Lufthimmel. Es ist ja die Atmosphäre, die dafür verantwortlich ist, dass wir von einem blauen Himmel sprechen können. Dass die Luft filtert das Sonnenlicht und dadurch kommt dann die blaue Farbe. Der Lufthimmel wird also hier mit Rakia bezeichnet und das ist ja effektiv etwas Hauchdünnes. Aber es ist nicht einfach ein Nichts, ja? Früher war in der Wissenschaft gemeint, Luft sei einfach nichts. Bis dann Evangelista Torricelli kam, der 1643 mit der Erfindung des Barometers zeigen konnte, Luft ist natürlich etwas und hat ein gewaltiges Gewicht, wenn man die ganzen Luftschichten zusammennimmt, ja? Und da hat man entdecken können, dass die Bibel halt doch recht hatte, wenn es in Hiob 28 heißt, von Gott in der Schöpfung, der dem Wind ein Gewicht bestimmte. Erstaunlich, oder? Ja, also Rakia ist die Ausdehnung, die weit dünn ausgedehnte Atmosphäre, das wird durch das Wort ausgedrückt. Die Septuaginta, die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch, 3. Jahrhundert vor Christus, hat hier übersetzt mit Stereoma. Das heißt eine Feste. Und später hat dann um 400 nach Christus Hieronymus das wiedergegeben im Lateinischen mit Firmamentum. Und firmare, meint eben etwas Festes. Aber das steckt überhaupt nicht im Begriff Rakia drin. Und wegen diesem Ausdruck Firmamentum hat dann Luther später mit Feste übersetzt. Aber das sollte man vergessen. Also die Übersetzung der alten Elberfelder mit Ausdehnung ist absolut korrekt. Und die Fußnote in der revidierten Elberfelder, die kann man gleich streichen. Vielleicht so, dass man sie immer noch nachlesen kann und dann jemandem zeigen kann, was da Unsinniges gestanden ist. Da steht doch tatsächlich, das hebräische Wort bezeichne eine metallene Platte. Und das ist sprachwissenschaftlich ein Unsinn, denn der Begriff vom Metallenen steckt nicht im Wort. Wie gesagt, Raka heißt dünnschlagen, ausbreiten im Zusammenhang mit, wenn man ein Metall dünnschlägt, ja? Aber im Wort selber steckt nicht das Metallene, sondern einfach das Dünne und das Breite. Ja, ich habe das vor kurzem meinen Studenten erklären wollen. Da habe ich sie gefragt, was heißt eigentlich Dummkopf auf Hebräisch? Also gleich einer gemeldet und hat gesagt, Raka. Richtig. Das ist das Wort, das der Herr in Matthäus 5 in der Bergpredigt anführt. Und zeigt, wie schlimm Schimpfwörter sind. Raka. Da habe ich erklärt, das kommt eben von der Wurzel dünn. Das heißt nichts anderes als Dünnkopf, der so dünn ist, dass gar kein Hirnplatz hat darin. Und wenn man sagt auf Hebräisch nur heißt Rak. Und das ist urverwandt mit Raka. Nur ist eben so wenig, ja? Wirklich nur gerade das, ja? Rak verak. Das heißt wirklich rein nur das, ja? So, ich glaube, hier ist klar, was Rakia bedeutet. Also hier wird die Ausdehnung zu einer Trennung gemacht zwischen Wasser unterhalb und Wasser oberhalb. Ja, wir haben ja schon gesehen, die Erde war ja bedeckt mit einer riesigen Wassermenge. Luft war schon da. Aber jetzt wird die Luft dazu eingesetzt, dass sie Wasser trennt, unten und oben. Was ist Wasser oben? Man kann sich das physikalisch vorstellen, Wasser in Dampf, Form, und zwar in der Höhe von 3 Kilometern. Dann bildet das eine Dunsthülle rund um die Erde. Konsequenz, dadurch gibt es ein gleichmäßiges Klima auf dem ganzen Planet. Da kann man plötzlich verstehen, warum es auf der Antarktis Überreste gibt von fossilen Lebewesen, die man nur in Afrika oder in tropischen Gebieten kennt. Ja, das Klima war einmal ganz anders. Und diese Dunsthülle bewirkt das. Und weiter bewirkt diese Dunsthülle auch eine noch stärkere Reduzierung von gefährlichen Strahlen aus dem Weltall. Schon durch die Pole und ihre Magnetwirkung werden ja viele Strahlen aus dem Weltall von der Erde abgeschirmt. Zu unserem Schutz. Aber durch diese Wasserhülle, die da am zweiten Tag geschaffen wird, war dieser Strahlenschutz noch größer. Und das ist mit eine Erklärung, warum die Menschen vor der Sintflut so viel älter wurden als später. Nach der Sintflut geht nämlich das Alter dann runter, bis schließlich Mose sagt im Psalm 90, 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Wobei er sagte das zu einer Zeit, als die Lebenserwartung in Ägypten war 30 Jahre. Also das galt für die Israeliten, ja. Ja gut, also jetzt habe ich bereits etwas vorausgesetzt. In der Sintflut ist diese Wasserhülle, diese Dunsthülle abgestürzt in diesen 40 Tagen und 40 Nächten. Und zwar ist es so, im Sintflutbericht 1. Mose 6 bis 9 wird gesagt, die Fenster des Himmels taten sich auf. Dieser Ausdruck wird nie mehr in der Bibel verwendet im wörtlichen Sinn. Nur noch übertragen in Malachi, wo es heißt, dass Israel den Zehnten geben soll und so den Herrn prüfen soll, ob er nicht die Fenster des Himmels öffnet und ihnen Segen gibt. Ja, im Überfluss, sintflutartig im Überfluss. Aber sonst nie mehr im wörtlichen Sinn. Also, diese Dunsthülle ist nicht mehr da und damit auch dieser Schutz, aber der war da vom zweiten Schöpfungstag an bis zur Sintflut. Und wieder legt Gott die Begriffe fest, diese Rakia wird dann genannt Shamayim, Himmel. Jetzt haben wir schon zwei Himmel. Ja, das Weltall, den Kosmos von Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, ist auch Shamayim. Und jetzt hier, der Lufthimmel wird Shamayim genannt. Ich muss noch erklären, Shamayim ist ein Mehrzahlwort. Die Endung im ist die Mehrzahl. Cherub, Cherubim. Ja? Und Shamayim ist Mehrzahl, aber es gibt keine Einzahlform. Dann war ein Mehrzahlwort, auch dann, wenn es Einzahl ist. Das Umgekehrte haben wir zum Beispiel im Englischen mit Fisch. Ja, da will einer Fische essen und sagt, er möchte gerne Fishes, aber das gibt's nicht. Es gibt auf Englisch nur Fisch. Auch wenn es mehrere sind. Und ja, auch mit den Schafen ist das so. Es gibt nur Sheep, ja. Es gibt keine Sheeps. Das wären dann schon Chips, ja, oder sowas. Aber Sheep ist einfach Schafe, ein Einzahlwort. Und so ist auf Hebräisch Shamayim einfach das Wort für Himmel, ob das Einzahl ist oder Mehrzahl. Und das erklärt, warum manche Bibelübersetzungen haben, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Oder den Himmel und die Erde. Aber es ist besser zu übersetzen in der Einzahl. Im Anfang schuf Gott den Himmel, das meint das Weltall, den Kosmos. Und beim zweiten Tag, Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Auch in der Einzahl muss man das verstehen. Da haben wir schon zwei Himmel. Und interessanterweise spricht Paulus in 2. Korinther 12 über das Paradies als den dritten Himmel. Also das Jenseits, das nicht Teil dieser Schöpfung ist, Erde plus Kosmos, sondern jenseits davon, das ist der dritte Himmel. Salomo sagt bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem, 1. Könige 8, Vers 27, der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus? Für ihn war klar, das ganze Weltall kann Gott nicht fassen. Gott ist zwar überall da, aber ist auch jenseitig. Eben, er ist nicht ein kleiner Gott wie Brahma, ja? Der ist gerade auf die Schöpfung begrenzt, sondern Gott ist wirklich der Unendliche. Er kann durch das ganze Weltall nicht gefasst werden. Und da haben wir, sagt Salomo, Shmei Ushmei Hashamayim. Also der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das sind diese zwei Himmel. Und dann haben wir eben noch den dritten Himmel, das ist wirklich das Jenseits. Also so muss man den Himmel als das Paradies nicht irgendwo im Weltall suchen. Und sei das Milliarden von Lichtjahren weg, da findet man keinen Himmel. Keinen dritten Himmel, kein Paradies. Ja, und schon gehen wir weiter zum dritten Schöpfungstag. Vers 9. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene. Und es war also. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen, nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es war also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, dritter Tag. Jetzt faltet sich das Festland im Urozean auf und so entsteht ein erster Superkontinent. Wir haben hier den Ausdruck, das Trockene, hebräisch Yabasha, das ist auch im modernen Hebräischen heute der ganz gewöhnliche Ausdruck für das Festland, im Gegensatz zu den Ozeanen. Also wenn man als Hebräischsprachiger den Text hier liest, es werde sichtbar das Trockene, dann heißt es in den Ohren eines Israelis heute, das Festland werde sichtbar. Also eine erste geologische Auffaltung, nicht in langen Zeiträumen, sondern am dritten Tag. Übrigens das, was auch später wieder geschieht im Zusammenhang mit der Sintflut. Es ist so, das Wasser auf der ganzen Erde reicht, um den Planeten 3 Kilometer zu decken, etwa, wenn Höhen und Tiefen ausgeglichen wären. Ja? Also es gibt genügend Wasser, um die ganze Erde zu überdecken in der Sintflut. Aber im Psalm 104 lesen wir, wie das Wasser abgelaufen ist nach der Sintflut. Das ist ja auch etwas Eigenartiges. Es gibt ja nirgends irgendwo ein Abflussloch, oder? Braucht es auch nicht. Psalm 104 spricht über die Sintflut, Vers 6, mit der Tiefe der Hohn, wie das gleiche Wort, das wir schon in 1. Mose 1, Vers 2 hatten. Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Ja, es gab ja vorsintflutliche Berge, wie wir erfahren aus 1. Mose 7. Und dann heißt es, Vers 8, die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Also, dadurch, dass sich die Berge oben durch Auffaltung, zum Beispiel ganz besonders eindrücklich im Himalaya-Gebiet, wo man übrigens im Indischen Ozean sieht man noch die Schleifspuren, wie das ganze Gebirgsmassiv da aufgefaltet wurde. Und auch bei uns in Europa die Auffaltung der Alpen, auch eindrücklich, aber weniger als Himalaya. Und da haben sich auch Meeresbecken vertieft. Wenn man denkt an den Marianne-Graben, 11.814 Meter, tiefster Punkt der Ozeane. Oder westlich der Anden geht ja plötzlich das Meer unglaublich runter bis 7.000 minus. Ja? Und durch diese geologischen Veränderungen konnte das Wasser vom Festland wieder abfließen. Aber eben nicht in langen Zeiträumen, sondern katastrophisch. Nun, eine erste solche Auffaltung finden wir bereits beim dritten Schöpfungstag. Und da ist nun wieder etwas interessant. Die Vorstellung, dass Gebirge oder dass überhaupt Berge sich durch Auffaltung gebildet worden sind, das ist eine neue wissenschaftliche Entdeckung aus dem 19. Jahrhundert. Früher hat man sich erklärt, die Berge sind entstanden durch Vulkane. Im Koran steht, Allah habe die Berge auf die Erde geworfen, um ihr Stabilität zu geben. Aber ich meine, wenn man die Schichten anschaut, sieht man ja, wie gewunden sie sind und die Spuren eben der Faltung aufweisen. Sowohl die fossillosen unteren Präkambrium, wie auch dann die Sedimentschichten ab dem Kambrium aufwärts. Ja, und die Bibel beschreibt die Faltung schon Jahrtausende vorher, bis endlich die Wissenschaft mit einiger Verspätung das auch noch entdeckt hat. Und sogar im Schöpfungsbericht haben wir die Andeutung davon eben, wie das Festland da erscheint, eben von unten nach oben kommt. Dann erschafft Gott Pflanzen, abgestuft Gras, Kräuter ist größer und dann Bäume. Und zwar heißt es immer nach ihrer Art. Und da ist wichtig, das hebräische Wort Min für Art bedeutet Artaufspaltung. Und so wird deutlich, also nach der Bibel hat Gott nicht eine Urart erschaffen, aus der dann schließlich verschiedene Arten hervorgekommen sind, sondern bereits mehrere Urarten. Wenn man es gescheit sagen will, kann man sagen, die Evolution denkt, alles ist entstanden monophyletisch, also aus einem Stamm heraus. Und die Bibel lehrt, nein, das Leben ist entstanden polyphyletisch, also durch verschiedene Arten nebeneinander. Aber wichtig, das Wort Arten darf man nicht gleichsetzen mit dem Begriff Arten heute in der Biologie. Und zwar darum, weil in der Biologie heute fasst man den Begriff zu eng. In der Biologie spricht man auch von verschiedenen Arten, da wo eigentlich eine Verwandtschaft nachgewiesen werden kann. Nicht wahr? Zum Beispiel die verschiedenen Hunderassen, die wurden nach der Bibel nicht erschaffen in 1. Mose 1 und 2. Sondern die sind durch Zucht entstanden. aber nicht durch Schreibfehler, ja? Sondern weil das Erbgut der Tiere enthält, und auch des Menschen, enthält ja mehr Information, als was bei uns sichtbar wird. Jeder von uns hat zum Beispiel Informationen, sagen wir, für blaue Augen und vielleicht auch noch grüne und vielleicht auch braune. Aber er selber braucht dann nur eine, oder? Aber die Kinder kriegen dann plötzlich, oh, oh, woher kommt das? Und haben ganz andere Farben. Ja, weil unsere Gene mehr Informationen enthalten. Und dadurch gibt es eben diese Aufspaltung, dass man aus einer Art plötzlich mehrere Rassen bekommen kann. Darum gibt es Menschen, die haben schwarze Haut oder deutlich ausgesprochen braune Haut und andere so hell, dass sie fast durchsichtig ist. Aber das hat Gott alles in den Genen des Menschen hineingegeben und auch bei den verschiedenen Pflanzen und Tieren war eben bereits die Information viel größer, sodass im Laufe der Zeit eben durch natürliche oder auch gezielte Zucht eben neue Arten entstehen konnten. Aber wir müssen also festhalten, die Arten der Bibel sind größer als das, was man heute in der Biologie als Art bezeichnet. Weil manche, zum Beispiel Löwen und Tiger, man muss sagen, es sind verschiedene Tierarten, ja? Aber die kann man miteinander kreuzen. Das gibt dann einen Löti. Also das funktioniert also. Aber in der Natur haben die keine Freudigkeit daran. Aber wenn man sie gefangen zusammenhält, dann funktioniert das. Das heißt also, diese Katzenartigen, die bilden eigentlich zusammen eine Urart, die im Laufe der Zeit aufgesplittert ist. Also das nur so nebenbei, dass man da aufpassen muss mit dem Begriff Arten, dass man den richtig definiert. Ja, wir gehen schon weiter zum vierten Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es war also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tag und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war, und es war Abend und es war Morgen, es wurde Morgen, vierter Tag. Also, jetzt entstehen die Himmelskörper an der Ausdehnung. Das heißt, die Himmelskörper werden auf der Erde sichtbar. Das heißt eben nicht unbedingt, dass die nun am vierten Tag erst erschaffen worden sind. Also Gott hat das Weltall schon geschaffen in Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und wir haben bereits gelesen in Jesaja 14, da sagt der Satan, er wolle hoch über die Sterne Gottes aufsteigen. Und dann wurde er gestürzt. Aber wir haben auch hier natürlich nicht mehr das Wort bara, erschaffen, sondern wir haben hier den Ausdruck, Vers 16, und Gott machte die zwei großen Lichter. Asar. Gut, Asar ist in dem Sinn sehr allgemein. Es wird übrigens auch gebraucht für den Menschen. Asar könnte bedeuten im Zusammenhang mit Gott, dass Gott etwas Neues erschafft, aber nicht unbedingt, oder? Und zum Beispiel in 1. Mose 18, als Abraham Besuch bekommt, da heißt es, er bereitet ein Kalb. Das ist interessant, er hat das nicht alles der Sarah überlassen, da für den Besuch schnell zu kochen, sondern der macht auch seine Arbeit. Und da heißt es, er machte ein Kalb. Wörtlich. Asar. Er hat natürlich nicht ein Kalb gemacht, sondern hat es zubereitet zu einem Kalb in der Form, dass man es essen kann. Da gehören verschiedene Schritte dazu, schlachten, dann ausnehmen und so weiter, ja. Aber Asar kann also kann bedeuten, dass etwas bereits Bestehendes zubereitet wird zu einer bestimmten Funktion. Und gerade hier am vierten Tag geht es ganz speziell um die Funktion, denn es wird gesagt, was diese Lichter sollen. Vers 14. Um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen. Also Gott will auch bestimmte Zeichen andeuten durch die Himmelskörper. Das wird dann besonders in der Endzeit noch bedeutsam werden in der Zukunft nach Lukas 21. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und dann drittens zur Bestimmung von Zeiten. Moed meint eine Zeit, wo man zusammenkommt. Das ist der Begriff später in den Büchern Mose für die Festzeiten, die Gott Israel gegeben hat. Zum Beispiel Pessach, also das Passafest, das Pfingstfest, Laubhüttenfest. Das sind Zeiten, wo man zusammenkommt in Jerusalem. Und Gott hat also die Himmelskörper gemacht, auch gerade zur Bestimmung, Festlegung, wann die Feste Israels stattfinden sollen. Zur Bestimmung von Zeiten und Tagen. Und Jahren, also überhaupt, damit man damit einen Kalender herstellen kann. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und dann wird nochmals über die Funktion gesprochen. Und Gott macht die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Also das Mondlicht ist ja sehr nützlich nachts. Und die Sterne. Und dann wird wieder betont, und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels. Das heißt, er macht sie also für den Menschen funktionstüchtig. Das heißt nicht, dass da Lampen oben irgendwie angehängt werden, sondern sie werden hier gesetzt. Natan steht hier auf Hebräisch. Natan heißt auch schenken. Das typische Wort für das Geschenk. Also Gott gibt sie als Geschenke an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tag und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden, um uns eben diese begriffliche Trennung von Finsternis und Licht tagtäglich deutlich zu machen. Ja, das ist auch eine Funktion, warum wir Tag und Nacht haben. Nicht nur, auch damit wir besser schlafen und dann am Tag auch besser arbeiten können, ja. Ja, aber es wird deutlich, wie stark es hier geht, eben um die Zubereitung zu einer bestimmten Funktion. Das ist der vierte Tag. Und nun bedeutet das übrigens auch für die ersten drei Tage nicht, dass die Sonne noch nicht da war und die Erde noch nicht begonnen hätte zu kreisen, ja? Aber die Funktion kommt erst am vierten Tag. Und da muss man sich auch fragen, wo in den Mythen dieser Welt findet man so etwas? Dass zuerst ein anderes Licht als die Sonne da ist und am vierten Tag kommt die Sonne in Funktion. Eigenartig. Wie kommen die auf die Idee? Nirgends findet man einen solchen Gedanken. Aber Gott hat es offensichtlich so gewollt. Und damit hat er auch für Israel gleich von Anfang an klar gemacht, Sonne, Mond und Sterne, das sind einfach Maor. Das sind große Lampen, ja? Aber das ist nichts, um anzubeten. Die Sonne ist kein Gott, wie die Ägypter meinten, das sei Ra oder Amun. Sie haben ja verschiedene Sonnengötter und unterscheiden dann zwischen der Sonne und der Sonnenscheibe und so weiter. Eine riesige Mythologie aufgebaut. Die Sonne wird angebetet und das auch weltweit. Auch im Hinduismus betet man heute die Sonne an. Klar, man betet alles an. Auch die Berge kann man anbeten und den Regen, alles kann man anbeten, sogar sich selber im Spiegel. Weil alles Gott sei. Aber hier wird klar gemacht, Sonne, Mond, so wunderbar diese Lichter sind, das sind keine Götter, das sind nur Lampen. Und die waren nicht mal unbedingt nötig. Gott hätte auch auskommen können ohne. Es gab ja das Licht schon vom ersten Tag an. Aber er hat dann am vierten Tag diese Lampen doch noch eingesetzt. Das gibt natürlich für Israel eine völlig andere Sicht der Natur, dass sie überhaupt nichts Göttliches sehen hinter dem Mond. Und man bedenke, später Abraham in 1. Mose 11 wird berufen aus Ur in Chaldea. Und das war die Stadt des Mondgottes. Und da glaubte man, der Mondgott mache die Menschen zahlreich und auch die Tiere. Aber die Bibel sagt, Sarah war unfruchtbar. Dumm. Der Mondgott hat es nicht geschafft, ja? Und dann kommt der wahre Gott, erscheint Abraham und sagt, gehe aus deinem Land und ich will dich zu einer großen Nation machen. Der wahre Gott gibt schließlich ein Kind und über dieses Kind entsteht das Volk Israel, das auserwählte Volk. Aber was ist der Mondgott? Das haben die Amerikaner gezeigt. Mindestens seit 1969 wissen wir, welch ein kalter Stein das ist. Und völlig mit Staub bedeckt und voller Löcher. Das Gesicht ist ganz zerschlagen. Das ist der Mondgott, ja? Das kleine Licht. Das ist ein kalter Stein, der kann nichts, außer eben diese Funktion zu erfüllen, eben zur Beherrschung der Nacht und Licht zu geben in der Finsternis. Ja, also gehen wir weiter zum fünften Tag. Vers 20, und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Übrigens auch hier, in meiner Übersetzung steht Wasser immer in der Mehrzahl, es wimmeln die Wasser. Wenn in Ihrer Bibel steht, das Wasser, kein Problem, Mayim ist auch ein Pluralwort auf Hebräisch. Es gibt Mayim nicht in der Einzahl, nur in der Mehrzahl. Das drückt eben auch das Umfassende des Wassers und auch die Beweglichkeit des Wassers aus. Also, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer, das umfasst natürlich auch die Saurier, und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art und alles geflügelte Gevögel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Wasser in den Meeren und das Gevögel mehre sich auf der Erde. Und es wurde Abend und wurde Morgen, fünfter Tag. Also nun wird tierisches Leben geschaffen im Wasser und im Bereich der Luft. Das ist also sehr umfassend, das sind nicht nur Fische, sondern alles, was im Wasser wimmelt. Es wird also nicht getrennt nach, sagen wir, Fische und dann Säugetiere, sondern die Wale, die sind ja Säugetiere. Auch die sind an diesem Tag bereits erschaffen. Und wenn wir dann weitergehen zum sechsten Tag, da kommen die Landtiere erst. Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art. Und es war also, und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Die Landtiere am fünften Tag. Und jetzt sehen wir auch, es ist völlig unsinnig, wenn gewisse Leute versuchen, die Evolution zu versöhnen mit dem Schöpfungsbericht. Und zwar denken sie, irgendwie kann man das sich so erklären, im Lauf von langen Zeiträumen hat sich das alles entwickelt. Ja gut, aber die Bibel sagt am dritten Tag Gras, Kräuter, Bäume. Aber nach der Evolution entstehen die samentragenden Bäume, die entstehen sehr, sehr spät. Das ist eine sehr späte Entwicklung. Zuerst kam die Bakterie und dann die mehrzelligen Wesen bis hin zu den schließlich zu den Fischen, aber da gab es noch keine Bäume. Und dann kamen die Amphibien ans Land, aber die Bäume erscheinen sehr spät in der Evolution, aber die sind da am dritten Tag. Und das Leben im Wasser entsteht erst am fünften Tag. Aber nach der Evolution war das Leben im Wasser, dann ging es ans Land, eben alles durch Schreibfehler, entstanden Amphibien und dann schließlich wirkliche Landwesen wie Reptilien. Und aus den Reptilien seien schließlich die Vögel entstanden. So allmählich sind aus den Schuppen Federn geworden. Ja, und zwar flugfähig konzipiert, ja. Die Federn können ja nicht irgendwie sein. Die müssen ganz speziell flugfähig eingerichtet sein, von der Feinstruktur her. Und alles durch Schreibfehler ist so gekommen. Aber interessant, das Zwischendrin haben wir nie gefunden. Ich möchte ein Zwischenwesen zwischen Reptilien und Vögel einmal versteinert sehen. Mit Fuppen. Die gibt es nicht. Man hat nur Schuppen und dann Federn. Auch der Archaeopteryx, dieser sogenannte Urvogel, der ist ein hundertprozentiger Vogel und der konnte fliegen. Und man hat dort sogar sehr schön im Sonnenhofer Kalk abgebildet, die Feinstruktur der Federn. Man sieht, das ist flugfähig. Der ist perfekt von Anfang an. Genauso, wie man sagt, die Walfische. Das seien zuerst Landtiere gewesen, die dann später eben durch Schreibfehler wieder zurück ins Wasser gegangen sind und der Körper hat sich angepasst und ist dann eben schwimmfähig geworden. Ja, aber ich möchte gerne den Urwal sehen, der so auf dem... Aber die ältesten Wale, die man findet in den Schichten, das sind alles perfekte Wale. Perfekt von Anfang an, nicht im Rohzustand erwischt. Oder wo sind all diese Ungetüme, die eben durch die Schreibfehler so, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, abverheizt sind? Die findet man nicht. Von Anfang an sind sie fertig. Funktionstüchtig. Also, aber eben, es funktioniert nicht. Die Vögel entstehen am fünften Tag, aber die Landtiere, die Reptilien, die entstehen erst am sechsten Tag. Und die Reihenfolge geht einfach nicht. Übrigens, der Archaeopteryx, was speziell ist, er hat Krallen an den Flügeln. Aber es gibt auch heute noch Vögel, die haben das, diese Krallen. Aber was noch speziell ist, der hat Zähne im Mund. Aber das ist auch nicht unbedingt so etwas Ungewöhnliches. Es gibt schließlich auch Tiere mit Zähnen und Tiere ohne Zähne. Und es gibt auch Menschen mit Zähnen und solche ohne Zähne. Nein, aber ich meine, ich will ja nur sagen, Zähne sind ja nicht irgendwie ein besonderes Kennzeichen von einem Übergang. Ja? So muss man einfach sagen, es hat effektiv auch Vögel gegeben mit Zähnen, so wie wir sie kennen, ohne Zähne. Ja, gehen wir weiter. Jetzt kommt die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag, nach den Landtieren. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich männlich und weiblich. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Speise sein und allem Getier der Erde und allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es war also. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also als Höhepunkt kommt die Erschaffung des Menschen. Das gefällt dem heute evolutionistisch geprägten Menschen auch nicht. Der Mensch als Krone der Schöpfung. Aber was sagt die Evolution? Der Mensch ist die Krone der Evolution. Und zwar ist es das, nach der Evolution das Allerhöchste, was es gibt. Weil es schon keinen Gott gibt, da ist der Mensch das Höchste und das Höchste ist Gott. Das ist die Selbstvergottung des Menschen. Gott wird von vornherein weggelassen und etwas Höheres als den Menschen kennt oder anerkennt man nicht und so vergottet man den Menschen. Und es ist ja interessant, heute ist es ja nicht mehr populär, Atheist zu sein. Es gibt schon noch Atheisten, aber das sind die Leute von gestern. Heute ist es populär, wenn man Esoteriker ist. Ja? Aber wie ist es dazu gekommen? Der Sprung ist sehr klein. Vom Materialisten zum Spiritualisten. Die Materialisten sagen, alles, was es gibt, ist Materie. Übrigens auch der Geist und die Seele, das ist einfach eine spezielle Form von Materie. Ja. Und das ist dann eben auch die moderne säkulare Psychologie, die betrachtet das Seelenleben einfach als eine Funktion der Materie. Ja. Also nicht mal als eine Maschine mit einem Gespenst drin, ja? Oder ein Geist drin, sondern für sie ist alles einfach nur eine biochemische Maschine. Aber das ist eigentlich vorbei, dieses Denken. Heute sagt man in der Esoterik, alles ist Geist. Aber da muss man nur die Begriffe wechseln. Man muss nicht mehr sagen, alles ist Materie, sondern man sagt, alles ist Geist. Und im Prinzip kann man die ganze Ideologie del gel übernehmen und jetzt glaubt man eben nicht mehr an nur Materie, sondern heute glaubt man an Spiritualität. Alles ist Geist. Aber damit wird die Materie zu nichts gemacht. Die Bibel betont die Wichtigkeit der Materie, sie betont die Wichtigkeit des seelischen Lebens und des geistigen Lebens. Alles hat seinen Wert. Ja, also der Mensch als Krone der Schöpfung, aber er ist unter die Autorität Gottes gestellt von Anfang. Er ist nicht autonom, sondern von Gott abhängig. Und diese Abhängigkeit gefällt dem modernen Menschen nicht. Und darum hat man in der Aufklärung gesagt, 18. Jahrhundert, die Aufklärung, hat Kant erklärt, ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also die Unmündigkeit hat man betrachtet, man hat eine göttliche Autorität und hat die Bibel als Autorität über sich anerkannt. Aber die Aufklärung ist der Schritt, wo der Mensch aus dieser Unmündigkeit hinausgeht. Und das ist genau das, was wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn haben. Der jüngere Sohn sagt, Vater, gib mir mein Vermögen, ich will gehen. Und da hat er sich emanzipiert. Da ist er aus seiner Unmündigkeit hinausgegangen, hat das Leben in die eigene Hand genommen, bis er bei den Schweinen gelandet ist. Und wenn man die Geschichte anschaut aus der Aufklärung, wo man gedacht hat, mit unserer Vernunft werden wir alle Probleme lösen und wir werden den Weltfrieden hinbringen. Kant hat ein Büchlein geschrieben über die Schaffung des Weltfriedens. Wie man mit der Vernunft, eben indem wir ganz klar Konflikte lösen, ah, du möchtest das, ich möchte das, gut, machen wir 50-50. So kann man alle Probleme lösen. Und so denken noch heute viele Politiker, Konflikt mit dem Nahen Osten und mit der islamischen Welt, kein Problem. Wir müssen mal mit denen zusammensitzen, mit denen sprechen. Wir müssen mal wieder lernen, sprechen. Ja, gut. Muss man sprechen und man sieht, was rauskommt. Die haben eine andere Ideologie. Die sagen nicht 50-50. Sondern die sagen, wir wollen alles oder nichts. Ja? Also, und heute sehen wir, wohin hat das geführt, unsere ganze Gesellschaft mit Problemen wie nie zuvor. Drogenproblem und die ganzen Probleme der Sinnlosigkeit, Problem von Suizid in der Schweiz, eine führende Nation. Es geht jetzt zwar so gut, dank dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, aber wir haben die größten Selbstmordraten. Eine Jugend, die orientierungslos ist und die nicht mehr ruhig sein kann, die haben ständig etwas in den Ohren. Ja, das ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, aber gelandet an den Schweinedrogen. Und dann im Gleichnis sagt der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will sagen, ich habe gesündigt gegen dich, gegen den Himmel und gegen dich. Das ist die Lösung. Dass der Mensch wieder sieht, wir sind zwar etwas Edles, weil Gott uns geschaffen hat in seinem Bild, aber wir stehen unter seiner Autorität. Wir sind nicht autonom. Und jetzt gehen wir kurz weiter zum Kapitel 2. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und alle ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dieser Ausdruck ist eigenartig, ja? Sein Werk, das Gott geschaffen hatte, das ist wieder bara, noch einmal, jetzt in Kapitel 2 noch einmal, indem er es machte. Also er hat erschaffen und es dann zubereitet für die verschiedenen Funktionen. Ja, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag oder zur Zeit, da der Herr Gott Erde und Himmel machte. Der siebte Tag ist nun der Tag der Ruhe. Schabbat heißt hier ruhen. Gott ruhte, das ist das Verb Schabbat. Und davon wird dann abgeleitet das Hauptwort Schabbat. Merkt man den Unterschied, haben wir ein bisschen übertrieben. Das A ist ein bisschen länger. Schabbat heißt ruhen, Schabbat ist der Ruhetag. Und Schabbat heißt auf Hebräisch ruhen, aufhören, stoppen, fertig sein. Nicht, dass Gott müde geworden wäre von seinem Werk. Er ist Gott, er ist nicht ein Mensch. Aber am siebten Tag hat er gestoppt, weiter zu arbeiten. Und damit hat er im Blick auf Israel, das auserwählte Volk, eben das Modell gegeben für die Sieben-Tag-Woche mit dem Ruhetag am Ende. Jetzt noch ein paar charakteristische Ausdrücke. Wir haben siebenmal das Wort gut im Text, aber das siebte Mal ist es verbunden mit sehr gut, Tov Me'od. Und interessant, das ist natürlich erst nach der Erschaffung der Frau. Kapitel 2 sagt uns nun im Detail noch mit einer Konzentration auf den Menschen, wie der Mensch erschaffen worden ist. Und da wird erklärt, wie Gott zuerst den Mann geschaffen hat und dann die Frau als Ergänzung. Weil ohne Frau wäre die Welt unvollständig. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Also war die Schöpfung, bis Adam erschaffen war, war sie gut und mit der Erschaffung von Eva war sie sehr gut. Eine Ermutigung, oder? Für Frauen, den Schöpfungsbericht einmal so zu lesen. Und das ist nicht eine feministische Projektion. Ja, wie das gewisse Leute machen, die bringen ihre Gedanken hinein, sondern das geht aus dem Text selber hervor. Ja, also das Kapitel 2 ist nicht plötzlich ein anderer Schöpfungsbericht, wie man in der liberalen Theologie gesagt hat, sondern es ist ein nach der Übersicht ist es nun ein Fokussieren auf den Menschen. Der Mensch steht jetzt da im Mittelpunkt. Das war im Kapitel 1 noch nicht so. Da wird überhaupt die ganze Schöpfung in ihrer Ausdehnung vorgestellt, aber jetzt geht es um den Menschen im Detail. Und da schließt Gott mit dem Menschen einen Bund. Das haben wir noch nicht in Kapitel 1. Und das kennt man übrigens auch aus der Literatur rund um Israel, dass etwas zuerst in der Übersicht gezeigt wird und dann in einer zweiten Phase wird das im Detail beleuchtet. Also völlig unsinnig, wenn da gesagt wird, das sind zwei verschiedene Berichte. Sondern sie ergänzen sich insofern, als Kapitel 2 eben Details, die in Kapitel 1 noch nicht genannt werden, ausführlich darstellt. Noch etwas zur Symmetrie. Am ersten Tag hatten wir Licht, am zweiten Tag Wasser und Luft und am dritten Tag Land. Ja? Und nun ist es genau parallel mit den Tagen 4, 5, 6. Denn am vierten Tag haben wir wieder das Thema Licht, aber jetzt mit Sonne, Mond und Sternen. Und am fünften Tag haben wir wieder Wasser und Luft, nämlich das Leben im Wasser, das Leben in der Luft wird erschaffen. Und am sechsten Tag haben wir die Landtiere und den Menschen, der auch besser auf der Erde lebt, ja, anstatt im Wasser. Also eine ganz klare Symmetrie in der Struktur des Schöpfungsberichtes. Ja, wir sind mit der Zeit durch. Es hätte noch vieles, gerade in Kapitel 2, aber mindestens in der Übersicht ist es einfach wichtig zu sehen, Kapitel 2 konzentriert sich auf den Menschen und damit auch auf das Verhältnis von Mann und Frau. Das wird erst so richtig definiert in Kapitel 2. Kapitel 1 betont einfach männlich-weiblich. Also Gott wollte von Anfang an diesen Unterschied. Und die ganze Vermischung in der New Age-Bewegung haben wir das Ziel, den androgynen Menschen hinzukriegen. Also das mann-weibische Wesen. Ja, das ist der androgyne Mensch. Wo man also diese Unterschiede verwischen will. Und unsere ganze Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten hat sich in diese Richtung entwickelt, dass man diese Unterschiede verwischen will. Und dabei sollte doch jede Frau sagen können, dass sie mit Freuden Frau sein will und jeder Mann mit Freuden Mann. Aber man hat den Frauen verleitet, Frau zu sein. Die sollen so sein wie Männer. Und die Männer, was sollen die sein? Eigentlich so ziemlich nichts, das Maul halten. Ja, weil Männer, die heute autoritär auftreten, das sind mühsame Leute, oder? Die haben eigentlich gar keinen Platz. Was sollen die eigentlich? Und das ist so schön, im Schöpfungsbericht zu sehen, wie Gott Mann und Frau verschiedene Funktionen zuweist, aber die schließlich eine Ergänzung ausmachen. Und Gott erschafft in einer Art Cloning die Frau aus einer Rippe. Und es ist ja so, in der Rippe, in jeder Zelle ist ja die Information drin, wie man Adam bauen muss. Aber es ist so, dass das Erbgut ist XY, ja? Und die Frauen sind XX. Jetzt, wenn man sich das nur gedanklich nachvollzieht, es ist ein Wunderwerk Gottes, aber wenn man das Y abstreicht und das X verdoppelt, dann hat man eine Frau ihm entsprechend. Ja? Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Und so entsprach sie vollständig Adam und war trotzdem ganz anders als Frau, Frau und er als Mann, Mann. Und die Rabbiner haben schon erklärt, warum hat Gott aus einer Rippe die Frauen erschaffen? Die haben erklärt, damit sie nicht seine Sklavin sei. Darum hat er sie nicht aus einem Fersenknochen zum Beispiel erschaffen, damit er auf ihr herumtrampelt. Aber es gibt Leute, die meinen, dass das sei so, ja? Und auch nicht aus einem Stück der Schädeldecke, dass sie quasi über ihn herrscht, sondern damit sie ganz nah an seinem Herzen sei, ja? Da auf der linken Seite ist das bei mir ganz in unmittelbarer Herznähe. Das ist Gottes Gedanke. Sie haben dann auch noch etwas gesagt, warum eben ein Knochen. Das erklärt, warum Frauen so knochenhart sein können. Aber das ist nicht negativ. Wenn man manchmal sieht, wie Frauen Schicksale tragen können, wo Männer einfach aufgeben, dann merkt man, da ist eine innere Kraft, die Gott schöpfungsgemäß hineingelegt hat. Also ich staune manchmal, ich kenne ganz bestimmte Schicksale, wo man denkt, wie können die überleben und drehen nicht durch? Und ja, sie sind richtige Frauen und haben auch das Weibliche. Ist ja so, durchschnittlich hat eine Frau 70% Körperkraft von einem Mann. Und darum, diejenigen, die man zu Elitesoldaten machen muss, die müssen total trainieren, damit sie dann auf 100 kommen. Ja, aber das ist nicht ihrer Natur entsprechend. Und trotzdem diese innere Stärke, knochenhart. Aber jetzt nicht eben im Sinn von dicken Kopf, ja, sondern im Durchstehen. Gut, dann wollen wir schließen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas 1. Mose Kapitel 1 und 2, der biblische Schöpfungsbericht, erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.